Ja, vielen Dank für den Lob- und Anbetungsteil. Es war powerful. Das war wunderschön. Ich könnte da noch Stunden mit euch zusammen hier so beten und anbeten, Gott. Ja, von mir auch herzliche Segenswünsche an die Mütter. Ich habe eine Mutter, die hat nur 10 Kinder zur Welt gebracht. Aber das Wesentliche war, viele sagten, sie war nicht von dieser Welt. Sie war Liebe in Person. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal geschimpft hat. Höchstens, was sie tun konnte, ein Klaps, aber davon hat sie wahrscheinlich mehr Schmerzen gehabt als wir am Popo oder sonst wie. Und der Klaps, den hat sie auch dann mit großem Schmerz getan, ihrem Schmerz. Ja, ich habe euch heute Diana mitgebracht. Mir fiel ein, hier beim Sitzen, auch beim Singen, dass er mit Diana, Albert, auch so wie ich heiße, Albert und Randy. Vor einem Jahr etwa waren wir hier. Es war kurz, die waren schon verlobt mit Randy, Diana, und war kurz vom Heiraten. Das war, müsste April irgendwann so oder März sein, weil wir damals angekündigt haben, dass die verlobt waren. Mittlerweile haben sie geheiratet, Diana. Sie hat ihr ein Zeugnis gegeben. Gott hat wunderbar ihr Leben verändert, verändert auch weiterhin. Sie ist eine Zeugin Gottes auch hier unter vielen Menschen. Gott gebraucht sie. Und ich freue mich, dass sie heute hier unter uns auch ist. Diana ist unser Familienmitglied. Wir sind eine Familie. Meine Frau konnte heute nicht da sein. Sie ist in Wuppertal bei meinen Kindern, bei Enkelkindern. Und Respekt vor diesem schönen Hintergrund. Also als wir reinkamen, haben wir sofort aufgefallen. Also sehr geschmackvoll, sehr schön, sehr eindrucksvoll gestaltet. Kann so bleiben, ganz sicher. Ja. Eigentlich müsste man Amen sagen, ne? Wo ist die Uhr? Es sind 10 Uhr, glaube ich. Oder 11 Uhr haben wir schon fast. Ich versuche es kurz zu machen. Aber eigentlich müsste man noch eine Stunde, zwei drüber reden. Und zwar interaktiv, zusammen, alle. Sich austauschen, das Wort Gottes. Die Predigt heißt Jesu Blick, Herz und Handeln. Mit anderen Worten, Jesu Wahrnehmung, Jesu Erbarmen und Jesu Tun. Am Beispiel von Jesu Leben wollen wir heute lernen. Warum? Wer ist aber dieser Jesus? Jesus ist ja die Selbstoffenbarung Gottes. Nur durch Jesus wissen wir, wie Gott ist, welchen Willen Gott hat, wer er ist und was er vorhat. Und deshalb möchten wir am Beispiel Jesu und müssen beobachten, Jesus, wie er war, was er getan hat. Deshalb haben auch die Evangelisten ihn so beschrieben. Und für mich habe ich Folgendes herausgefunden. Ich lese als Beispiel, kann man viele Texte dazu nehmen, aber ich nehme mal Matthäus 9, Vers 35 bis Matthäus 10, Vers 1. Matthäus 9, 35 bis Matthäus 10, Vers 1 aus der Guten Nachricht Übersetzung. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er diese nötigen Leute schickt. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Soweit der Text. Jesus zog durch Städte und Dörfer. Jesus war bei den Menschen, Punkt 1. Jesus war bei den Menschen. Er war in der Synagoge. Er war zu Hause bei den Menschen. Er war an der Arbeitsstelle bei den Menschen. Auf den Feldern lief er rum, wo Menschen arbeiten. Er war auf dem Markt, auch Arbeitsstelle oder wo Menschen einkaufen. Er hat mit denen gegessen und gelebt. Und er hat die Menschen verstanden. Er wusste, wie es um den Menschen geht und um die Menschen geht, weil er im Alltag bei den Menschen war. Ich habe mir aber vor einiger Zeit vorgenommen, einmal die Woche Menschen zu besuchen oder nach Hause einzuladen. Und zwar nicht Christen. Oder mindestens einmal die Woche durch das Dorf spazierend, betend rumlaufen. Leider gelingt es mir nicht. Aber das wünsche ich mir weiter. Ich weiß nicht, wer Georg Müller kennt, der Vater der Waisen in Bristol in England, der vor etwa 150, 130 Jahren dort Waisenhäuser aufgebaut hat, Häuser für Waisenkinder, der schon über 100 Mitarbeiter hatte, am Ende schon seiner Zeit, mehrere Häuser hatte, ein ganzes Viertel fast hatte, von Häusern und Kindern, die er gesammelt hat, und trotzdem eins behalten hat. Er hat eins behalten, was er am Anfang angefangen hat zu machen. Er nahm die Laterne und lief abends durch die Stadt, in den Kellern, unter den Brücken und da, wo die Kinder waren, die Waisenkinder, die obdachlosen Kinder, und hat sie gesammelt. Das hat er behalten, obwohl er schon über 100 Mitarbeiter hatte, später ein Riesenwerk hatte. Das ist für mich ein Beispiel. Wann warst du letzte Mal bewusst bei Menschen, die Christus persönlich nicht kennen? Oder wann waren sie bei dir zu Hause? Es ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde, als Christen bei den Menschen sind, so wie Jesus. Weil auf diese Weise vermeiden wir, dass wir eine Gemeindekultur aufbauen, die fern von dem menschlichen, vom Leben der Menschen ist. Und eine Subkultur auf diese Weise aufbauen. Oder Subkultur in der Predigt. Oder auch in dem, was vorne geschieht. Man entwickelt sich weg, ist ja normal. Wenn man Menschen immer weniger sieht, ob jetzt ehemalige Freunde, Bekannte und so weiter, man entwickelt sich voneinander weg. Wenn man sich nicht sieht, nicht spricht, nicht kontaktiert, nicht Gemeinschaft hat. Das ist Dynamik, normale Dynamik. Das sollten wir als Gemeinden vermeiden. Zweitens, Jesus sah die Not und die Situation der Menschen. Hier heißt es, er zog durch Städte und Dörfer und weiter im Vers 36, und als er die vielen Menschen sah, diese Beobachtung von Evangelisten sehen wir an vielen Stellen. Jesus steigt aus dem Boot, und der Evangelist beschreibt auch, er steigt aus dem Boot, und da heißt auch, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid. Dieses Sehen, dieses Wahrnehmen der Menschen war bei Jesus sehr wichtig. Das war kein gestreifter Blick. Wir sind ja heute eine visuelle Gesellschaft. Wir haben extrem durch Internet extrem viele Bilder, die wir heute sehen. Oder auch wenn wir durch die Stadt, durch das Dorf laufen und so weiter. Wir nehmen wahr, vielleicht war manches nicht. Hier geht es darum, dass die Evangelisten beschreiben, Jesus, der die Menschen wahrgenommen hat. Und deshalb, ich springe ein bisschen weiter, deshalb ergriff ihn das Mitleid. Ein streifender Blick wird nicht mit sich eine Barmherzigkeit oder Erbarmen mit sich bringen und auch weiteres Handeln, sondern er sah die Menschen und ihre Situation. Damals waren die Menschen ohne Orientierung. Und hier beschreibt er weiter. Denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Menschen hatten keine Orientierung in ihrem Leben. Wie Schafe ohne Hirten. Obwohl die Israelis, von denen die Rede ist, die Juden, hatten den Tempel, sie hatten die Pharisäer, Schriftgelehrte, Priester, sie hatten die Heilige Schrift, und Jesus spricht von den Leuten, die haben das nicht. Die haben zwar das, aber haben es nicht. Sie haben keinen Hirten. Wie Schafe ohne Hirten. Was für ein Urteil. Was für eine Beobachtung. Kann es passieren auch bei uns, dass wir zwar Gemeinde haben, dass wir Predigt haben, dass wir alles haben und trotzdem vielleicht manche von uns oder Menschen um uns herum ohne Orientierung rumlaufen? Oder ohne Hirten, ohne Wegweisung, ohne Unterstützung, ohne Leitung, Begleitung unterwegs sind. Was nehmen wir wahr, wenn wir zum Beispiel auch jetzt Ukraine, heute Thema Ukraine, nehmen wir es wahr in Medien, ja, es ist halt so, oder begleitet uns das und bewegt uns das? Und bewegt uns mit der Frage, bin ich gefragt? Was kann ich tun als Person, als Gemeinde, wenn wir jetzt in dieser Zeit leben, des Krieges in Europa? Oder muss ich zusehen, dass ich nur damit nichts zu tun habe und nicht gestresst bin und? Oder frage ich mich, ob ich hier in Deutschland den Ukrainern helfen kann oder ich in die Ukraine irgendwas hinbewegen kann, tun kann? Jesus hat es bewegt, als er wahrgenommen hat, die Menschen. Jesus sieht auch den einzelnen Menschen. Er sieht global das ganze Volk wie Schafe und Hirten, aber er sieht auch den einzelnen Menschen. Heute, in diesem Jahr, ist ja das Thema, die Jahreslosung aus 1. Mose 16, 13. Gott hat mich gesehen, sagte Hagar, die zweite Frau von Abraham, als sie in der Wüste war mit dem Sohn, buchstäblich weggeschickt von der Frau von Abraham. Elrohi heißt es dort, hebräisch. Gott hat mich mit helfender Zuwendung angeschaut. So kann man das übersetzen, das hebräische Elrohi. Er hat mich gesehen. Gott hat mich mit helfender Zuwendung angeschaut. Das ist ein ganz anderes Hinschauen. Wahrnehmung. Wenn wir hinsehen und uns zuwenden dem, was wir sehen, was wir wahrnehmen. Psalm 32, Vers 8 heißt es, er will dich mit meinen Augen leiten. Wie eine Mutter ihr Kind leitet, wenn es beginnt zu laufen. Wenn unsere Kinder oder Enkelkinder anfangen zu laufen, im Alter, wo die anfangen, die ersten Schritte zu tun, in der Regel schauen wir uns jede Bewegung an, wenn die anfangen zu laufen. Wir beobachten alles. Das ist für mich Psalm 32, 8. Genau das sagt Jesus hier, oder Gott, durch den Psalmisten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Damit sagt Gott auch, ich kenne dich. Ich weiß, wie um dich steht. Ich leite dich mit meinen Augen, wie du durchs Leben gehst. Ich kenne deine Schwierigkeiten. Ich kenne, dass du vielleicht mal Angst hast oder zweifeln oder unter Druck bist vielleicht. Ich kenne dich. Und deshalb sind wir angesehene Menschen. Du und ich, wir sind angesehene Menschen. Das sagt die Bibel. Jeder Mensch ist eine angesehene Person von Gott. Das ist echtes Evangelium. Und so, auf diese Weise, mit diesem Bewusstsein durchs Leben laufen, Herausforderungen meistern, ist ganz anders. Wir hatten lange Zeit Hilfstransporte nach Tadschikistan geschickt. Monat für Monat 40 Tonnen Transporter geschickt nach Tadschikistan und damit verbunden sehr viel Arbeit, praktische Arbeit, Hilfsgüter, Lebensmittel, Kleidung, alles mögliche. Dort war Bürgerkrieg in Tadschikistan gerade. Und eines Tages, es war ehrenamtlich, alles ehrenamtlich damals. Und eines Tages haben wir zu Ende gepackt, 40 Fuß Container. Alle waren weg und ich war der Letztverantwortliche dafür. Ich blieb und blieb noch vieles, vieles in der Lager, im Lager staubig und durcheinander. Paletten mussten gesammelt werden. So viel Staub musste, weil wir von der Firma es so zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber am nächsten Tag wird dort gearbeitet. Ich bin der Letztverantwortliche. Ich muss alles aufräumen. Und manche konnten nicht bleiben länger, mussten weg und so weiter. Und ich war so frustriert, denke ich, muss ich das immer machen? Ich war so richtig fertig. Und plötzlich wie ein Blitz vom Himmel, der Gedanke, ich sehe dich. Es war wirklich, ich kann es kaum beschreiben, wie ein Blitz vom Himmel. Ich sehe dich und ich freue mich, dass du das so treu machst, schon viele Jahre. Das hat mich richtig aufgebaut. Jesus sieht zugleich nicht nur die Situation und beschreibt sie, Not der Menschen ohne Orientierung und so weiter. Er sieht zugleich die Chance. Das ist ganz wichtig, dass wir sind geneigt, manchmal nur die Schwierigkeiten zu sehen. Aber in den Schwierigkeiten die Chance zu sehen, die Möglichkeiten, das Potenzial zu entdecken. Das ist etwas Besonderes. Die Ernte ist reif, sagt Jesus hier. Die Ernte ist reif, aber betet, dass Gott Leute schickt, die diese Ernte einbringen können. Und das ist für mich auch ein Beispiel heute für Ukraine. Auf der einen Seite müssen wir, sollen wir sehen die Bilder der Not, Zerstörung, Tod, Tragödie, eine landesweite Tragödie für ein Volk. Menschen sterben nach wie vor jeden Tag, jede Minute. Auf beiden Seiten. In Russland, auf der russischen Seite noch mehr. Man spricht von 1:7, 1:5 mindestens. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber sehen wir auch den Kairos. Wir haben ja eine Gemeinde gegründet in Heiliger Kairos, weil Kairos ist ja der Moment Gottes. Das eine ist zu erkennen, die Situation, die Herausforderung, auf der anderen Seite auch zugleich die Chance. Die Ernte ist reif, buchstäblich in der Ukraine ist die Ernte reif. Die Menschen stehen vor dem Tod. Die Menschen brauchen Trost, Zuwendung unserer, Hilfe, materielle, soziale, geistliche Hilfe. Und warum werden die Gottesdienste so fröhlich gestaltet? Weil nur da, in diesem Gottesdienst, die Menschen kommen aus der Stadt. Dort ist alles traurig, grau und grau, kommen rein und hier fröhliche Musik. Hier wird Hoffnung verbreitet, buchstäblich, das habe ich erlebt. Und der Pastor hat genau den richtigen Nerv getroffen. Hier wird Hoffnung verbreitet, begründete Hoffnung. Nicht irgendwas sowas, begründete Hoffnung in Christus. Mit mir kommt ihr auch durch diesen Krieg, sagt Gott. Mit mir. Ich gebe euch die Kraft und die Hoffnung und neue Perspektive. Und genau das ist auch, was hier beschrieben wird. Die Ernte ist reif. Auch siehst du Potenzial? Siehst du die Not der Menschen? Siehst du auch Potenzial? Was bedeutet das? Für dich, für mich, für uns als Gemeinde, in Bezug auf die Ukraine, in Bezug auf vielleicht hier in der Gegend. Der Herr öffnet uns die geistlichen Augen. Sprüche 20:12 heißt es, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Und am besten würde ich jetzt mit euch beten zusammen und bitten, dass Gott uns ein hörendes Ohr schenkt und ein sehendes Auge. Ein Auge, wie Jesus damals es gesehen hat. Ich wünsche mir, ich wünsche uns das. Drittens, Jesu Erbarmen. Hier heißt es, und er sah die vielen Menschen und es ergriff ihn das Mitleid. Martin Luther übersetzt, er hatte Erbarmen mit Menschen. Und aus dem Griechischen kann man übersetzen, sein Magen drehte sich in ihm herum. Also er hat erst zugelassen, diese Not, als er es gesehen hat. Er hat einen Durchblick. Er sieht dreidimensional, 3D. Er sieht nicht oberflächlich, er sieht 3D. Und er lässt es zu. Und es bewegt ihn. Wir haben ja im Bund diesen Slogan, bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Wovon werden wir heute bewegt? Was bewegt uns heute in unserem Alltag? Vielleicht in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten. Was bewegt uns? Oder bald ist Pfingsten und ich habe eine Predigt, die heißt, wessen Herz voll ist, dessen Mund läuft über. Als die Jünger Jesu den Heiligen Geist empfangen haben, fingen die an, in anderen Sprachen zu reden von der Größe Gottes. Wessen Herz voll ist, dessen Mund läuft über. Wovon ist unser Herz voll? Jesus hat Erbarmen. Ich muss abkürzen. Je tiefer und bewusster wir begreifen, dass wir aus dem Erbarmen Gottes leben, desto fähiger werden wir Erbarmen gegenüber den anderen Menschen haben. Und Barmherzigkeit kostet etwas. Auch bei Jesus. Jesus hat anschließend mit Menschen geholfen, geheilt, für sie gebetet. Er war mit ihnen unterwegs. Und am Beispiel des barmherzigen Samariter, ihr kennt ja dieses Beispiel alle, möchte ich nur ein paar Punkte nennen, was Barmherzigkeit bedeutet. Es ist nicht nur eine Gemütsbewegung, sondern es heißt, Definition von Barmherzigkeit ist eine Gemütsbewegung und daraus resultierende Handlung. Also die Bewegtsein führt zum Handeln. Beim barmherzigen Samariter, er ging vorbei, er sah den Menschen, es ergriff ihn das Mitleid auch, der von den Räubern überfallen war. Er nahm ihn, setzte ihn auf den Esel und er nahm sich Zeit, Punkt 1. Er hat angepackt, er nahm ihn mit und brachte ihn zum Gastwirt. Er investierte Geld, er gab dem Wirt Geld, damit er den pflegen kann. Und er kümmerte sich auch später um ihn, Nachhaltigkeit, heute ein großes Schlagwort, Nachhaltigkeit, ob jetzt Klima oder sonst was, in der Wirtschaft und bei uns, bei den Christen auch Nachhaltigkeit. Das ist ein bestes Beispiel dafür. Er sagte, wenn ich zurückkomme, wenn das Geld nicht ausreicht, gebe ich dir weiter das Geld. Das ist Barmherzigkeit. Das ist bewegt sein und daraus resultierende Handlung. Und das letzte, Jesu Handeln, besteht aus zwei Punkten. Hier heißt es, bittet den Herrn, der diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Also Jesus spricht zu den Jüngern, sagt erstmal hier, ist reiche Ernte, bittet den Herrn, also betet den Herrn um diese nötigen Leute. Interessant ist auch, ein Vers weiter heißt es, und er sendete sie aus. Er gab ihnen die Vollmacht und sendete diese Jünger aus. Also passt auf, wenn ihr ehrlich betet, denn Gott wird euch schicken. Also ehrlich beten heißt ja wirklich auch beten, bitten und dann auch bereit sein, wenn Gott sagt dir, das und das zu tun. Also beten, jemand sagte, das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Und das ist meine persönliche Herausforderung. Ich bin ein Action-Mensch, also ein Mensch, der viel in Aktion ist. Meine Herausforderung ist, sich Zeit zu nehmen fürs Gebet. Tiefe, enge Gemeinschaft mit Gott, daraus schöpfen. Denn nur aus dem Gebet, aus enger Verbindung mit Gott, Johannes 15, werden wir Frucht bringen. Nicht durch Action nur. Aber, es heißt aber auch, daraus ergibt sich auch das Gehen. Hier, er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und vieles andere mehr natürlich. Auch beten um Heilung. Auch das ist natürlich dran. Auch heute, 2000 Jahre später. Aber auch vieles andere. Vielleicht in die Ukraine gehen oder wie auch immer dein Gehen aussehen kann. Wir gehören zu den wenigen Christen weltweit, die den Wohlstand haben, die die Freiheit haben fürs Handeln und die den sozialen Frieden haben. Wir haben alle Voraussetzungen, um zu gehen, mit anderen Worten, um zu handeln. Wir haben alle Voraussetzungen. Aber ich sage zugleich auch, Wohlstand ist die größte Herausforderung der Christen. Lebendiger Christ zu bleiben, bewegender Christ zu bleiben, die größte Herausforderung ist der Wohlstand. Aus der Geschichte der Kirche, aus der Missionsgeschichte wissen wir, je mehr die Menschen oder Christen gemein unter Druck kommen, desto bewegender werden die. Iran, ein Beispiel dafür, letzte Jahrzehnte im Iran, Erweckung. China, nach 70 Jahren ist unser Missionsleiter, damals Heinz Müller, 1989 nach China gereist, um zu schauen, was dort passierte in der Region, wo die Allianzmission vor 100 Jahren gewirkt hat, Missionare hatte. Von 3.000 Christen sind 300.000 geworden in der Region damals. Ohne Missionare, unter Druck der Kommunisten damals, ist die Gemeinde gewachsen. Und für mich ist das persönlich immer wieder eine Herausforderung, auch im Wohlstand, in der Freiheit, im Frieden, lebendiger, bewegender Christ zu bleiben. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir bitten dich, den Herrn dieser Ernte, den Herrn dieser Welt, dass du uns in Bewegung schickst, dass du uns bewegst durch dein Wort, durch deinen Geist, durch das, was du uns sehen lässt, dass du uns ausrüstest mit dem, was wir brauchen, und vielleicht auch neue Wege zeigst und dass wir die neue Wege gehen. Ich bitte, durch deinen Heiligen Geist, sprich zu uns heute und jetzt. Sprich zu uns morgen, wenn wir im Alltag sind. Lenke und leite uns. Danke, dass wir von dir geleitet werden, wie eine Mutter ihr Kind leitet. Wenn das anfängt zu laufen, so leitest du uns mit deinen Augen durch unser Leben. Danke, dass wir von dir angesehen sind. Dass wir eines Tages auch deine Erbarmung, deine Barmherzigkeit erfahren haben und immer wieder neu erfahren. So erfülle uns mit deiner Barmherzigkeit und bewege uns, damit daraus etwas entsteht, eine Handlung. Hilf uns zu beten und zu bitten, zu danken und zu loben und bewege uns hin zu den Menschen. Da, wo Menschen uns brauchen, wo Menschen dich brauchen, wo Menschen das Evangelium brauchen. Jesus, danke, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.